Willkommen zu dieser Lektion. Heute werde ich weiter darüber sprechen, wie man das Evangelium predigt. Ich werde über Buße, Wassertaufe und Geistestaufe sprechen. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich das Evangelium predige, indem ich hier an diesem Tisch sitze. Ich werde euch zeigen, dass ein Christ jemand ist, der Buße tut, jemand, der auf Jesus Christus getauft wird, der die Geistestaufe erhält und hier auf der Erde lebt, genauso wie Jesus, der herumläuft, der den gleichen Heiligen Geist hat, Kranke heilt, Dämonen austreibt. Und ich glaube, dass diese Lehre für euch ein Segen sein wird. Und ich werde auch noch Fragen beantworten, die ihr mir letztes Mal gestellt habt, also zu der letzten Lektion. Gott segne euch. Willkommen zur Pionierschule. Ich freue mich drauf, mit euch dieses Wort zu teilen. Heute werde ich weiter darüber sprechen, wo ich letztes Mal angefangen hatte, über Buße, Wassertaufe und Geistestaufe. Und ich werde es so tun, dass ich ein paar von den Briefen beantworten werde, denn ich habe viel Fragen gekriegt letztes Mal, viele Rückmeldungen. Und ich werde durch die Lehre des letzten Males gehen und noch etwas hinzufügen. Und dann werde ich euch praktisch zeigen, wie ich das Evangelium predige. Und ich werde das wie an einem Kaffeetisch machen. Also, das erste wird sein, dass ich über das spreche, was mit dem letzten Mal zu tun hat. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich praktisch das Evangelium anderen Leuten erzähle. Und das wird wie ein Werkzeug sein, das du benutzen kannst, um anderen das Evangelium zu erzählen. Also, ich habe neulich von Heilung und Kickstarting gesprochen. Und das ist so wichtig, denn wir wissen, dass Leute nur gerettet werden, wenn sie das Wort Gottes hören. Wenn du an die Erweckung in China schaust, dann sind 80% der Leute, die dort gerettet wurden, die kamen durch ein Wunder zum Glauben. Also, die Kranken zu heilen, ist ein Teil davon. Wir müssen die Worte von Jesus befolgen, Kranke heilen und das klare Evangelium predigen. Und so wie es die ersten Jünger getan haben. Also, ich werde da nochmal durchgehen und euch zeigen, wie ich das mache. Denn ich möchte, dass ihr ein paar Werkzeuge in die Hand bekommt, mit dem ihr, die ihr benutzen könnt, sodass ihr erleben könnt, wie Leute geheilt und gerettet werden. Also bevor ich anfange, möchte ich beten. Gott, ich danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir für all die Zeugnisse, die wir kriegen von über der ganzen Welt. Danke für diese Lehre, Herr. Danke, dass du das gebrauchst und dass du auch heute das gebrauchen willst. Herr, ich bete, dass du mir durch deinen Heiligen Geist hilfst, dieses Wort zu predigen. Und ich bete für jeden, der dieses Video sieht, dass du seine Augen öffnest und dass sie sehen können, was dein Wort sagt, dass sie Ohren haben, um zu hören, was du sagst, Jesus, und öffne ihre Herzen, sodass sie all das empfangen können, was du ihnen geben willst. Gott, ich bete, dass du diese Lehre segnest. Amen. Also, ich habe letztes Mal versprochen, euch ein paar Zeugnisse zu geben über das Kickstarting. Und das ist wirklich erstaunlich, wie das geht. Ich kann sagen, viele Leute von Dänemark und von der ganzen Welt fangen an, Kranke zu heilen. Und ich liebe diese Zeugnisse, die da hereinkommen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, hinein anzufangen und das zu tun. Es gab Leute, die mir geschrieben haben und die hatten nicht den Mut, alleine anzufangen, und ich ermutige euch, fangt an, sucht euch Leute, mit denen ihr das macht, wenn ihr es alleine nicht euch traut. Wartet nicht ein paar Wochen oder einen Monat. Fangt an, jetzt das zu tun, wo Gott wirkt. Also, da ist jemand, der mir Videos schickt und Bilder, und ich liebe das. Das ist so ein Typ in Holland, der auch angefangen hat, das zu tun. Er hat angefangen, die Kranken zu heilen und er sieht erstaunliche Dinge. Und ich möchte sein Zeugnis weitergeben. Er hat mir ein paar Bilder geschickt und einige Leute wurden geheilt. Auf dem Bild hier sieht man einen Mann, für den er gebetet hat am Bahnhof und er hatte Krücken. Und als ich ihm geschrieben habe, habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, hey, mach weiter. Und er hat das gemacht. Ein paar Tage später hat er mir das Bild geschickt. Eine Frau mit zwei Krücken, die geheilt wurde. Ein paar Tage später schickt er mir das Bild. Wieder eine Frau, die mit zwei Krücken rumlief und geheilt wurde. Dann hat er mir das Bild geschickt. Wieder eine Frau, die geheilt wurde. Und vor ein paar Tagen hat er das Bild geschickt. Wieder jemand, der eine Krücke hatte und geheilt wurde. Also hier siehst du eine Person, die gekickstartet wurde. Und du siehst hier fünf Bilder von Leuten, die geheilt wurden, die Krücken hatten. Das ist, was Gott macht. Und das sind nicht nur Krücken. Er hat für viele Leute gebetet. Und er kickstartet jetzt andere Leute. Und hier eine Frau, die aus einem Rollstuhl aufgestanden ist. Und diese Frau konnte nicht laufen. Ich weiß nicht genau, was ihr Problem war, aber 2 Jahre lang saß sie im Rollstuhl. Und zack, Gott hat sie einfach geheilt. Sie ist aufgestanden und hat den Rollstuhl geschoben. Das macht Gott. Das passiert jetzt. Überall auf der Welt. Und du kannst Teil davon sein. Denn der einzige Unterschied zwischen diesem Mann und dir und mir und anderen Leuten ist, er macht das, was er empfangen hat. Er macht es einfach. Wenn du es einfach tust und deine Glaubensmuskeln trainierst, siehst du dasselbe, was er sieht. Der einzige Unterschied ist, dass er es tut. Jeder kann das tun. Aber es gibt ein paar Leute, die einfach das Wort nehmen und auf das Wort hinausgehen. Sich im Glauben ausstrecken. Und andere haben vielleicht Angst, denken, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Aber du musst einen Schritt über diese Angst machen und das Wort Gottes befolgen. Vielleicht machst du es nicht auf der Straße wie er. Vielleicht machst du es in der Schule, auf der Arbeit oder wo auch immer du wohnst. Aber geh raus, leg die Hände auf Leute und sieh, dass das Wort wahr ist. Erlebe das. Also, macht das. Geht raus, betet für Leute, werdet angezündet. Also, letztes Mal habe ich über Petrus gesprochen, wie er angefangen hat zu predigen. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also, Petrus predigte, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das hat Petrus gepredigt. Warum hat er das gepredigt? Weil Jesus das gesagt hat. Jesus hat Buße gepredigt. Jesus hat Wassertaufe und Geistestaufe gelehrt. Wir brauchen das alles. Hier sehen wir die ganze Gottheit. Tut Buße gegenüber Gott. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und lasst euch mit dem Heiligen Geist taufen. Der Heilige Geist ist die Garantie, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Also, das ist so wichtig, dass wir das alles verstehen. Also ich habe recht viele Antworten von der letzten Lektion, recht viele Rückmeldungen. Da schreiben die Leute, hey, kraftvolle Predigt, danke, Torben, danke, dass du das machst und viele Sachen klar machst, wo es um Errettung geht. Du hast das Wort Gottes wirklich so klar gebracht, dass es in meinem Herzen lebendig wurde. Das hat gemacht, dass ich mein Herz anschauen wollte und dass ich wirklich Heiligkeit in mir habe und dass ich wirklich Gott kenne. Das ist so ein Segen für mich, was du machst. Und was er hier sagt, es machte, was du gepredigt hast, dass ich mein eigenes Leben überprüft habe. Das sollte diese Lehre tun. Wir sollten unser Leben überprüfen, um sicherzugehen, dass wir haben, was wir brauchen, um Gott zu dienen, um Gott zu folgen. Wenn du die Erweckungsgeschichte anschaust, dann gab es immer so eine Selbstprüfung. Da haben die Leute angehalten und ihr eigenes Leben angeschaut und sich geprüft. Hey, kenne ich wirklich Gott? Und so hat die Erweckung immer angefangen, in den Herzen der Christen. Aber jetzt leben wir so in einer Zeit, wo wir nicht, es nicht gern gesehen wird, dass wir darüber Fragen stellen, über die Errettung. Nein, das ist der Teufel, mach das nicht. Und so haben viele Christen Angst und denken, oh, bin ich wirklich gerettet? Und diese Christen, die viel Angst haben, da machen die Kirchen oft den Fehler zu sagen, ja, du bist gerettet und das ist okay. Aber das sollten wir nicht. Wir sollten uns selbst prüfen und Gott suchen und da dranbleiben, den Heiligen Geist zu empfangen als Siegel unserer Erlösung. Und wenn wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir gerettet sind, dann haben wir, was wir suchen. Und das, was ich hier predige, sollte dasselbe tun. Auch bei mir selber. Ich muss mich auch immer wieder prüfen. Bin ich in Christus? Wenn nicht, stehe ich irgendwann vor Gott und es wird nicht gut sein. Also es kommt darauf an, wirklich in Christus zu sein. Also danke für das, was ihr da geschrieben habt. Jemand anders hat geschrieben, hallo Torben, gute Lektion, Buße, Wassertaufe, Geistestaufe, ich sehe das, ich stimme dir voll zu, Gott reinigt mein Leben von Sünde, Glaube und Buße ist der Anfang und das Ende kommt durch den Geist. Aber etwas, was ich in meinem Leben nicht sehe, du sagst, dass da immer ein Zeichen ist, nachdem Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Und dann fragt er, du sagst, da ist immer das Sprechen in Zungen. Bist du da 100% sicher, dass das so ist? Ist das, was du erfährst, bei jedem einzelnen Menschen so? Könnte es anders sein, dass Gott es dem gibt, der dem Gott es geben will? Also, das hat er mich gefragt. Okay, also ich will das beantworten. Ist es wirklich so, fragt er, dass jeder in Zungen spricht, der vom Geist getauft ist? Als erstes möchte ich dazu sagen, es kommt nicht darauf an, was meine Erfahrung ist, sondern was das Wort Gottes sagt. Und das ist oft unser Problem, dass wir Theologie bauen aufgrund von unseren Erlebnissen, anstatt auf dem Wort Gottes. Denn unsere Erlebnisse müssen mit dem Wort Gottes übereinstimmen, denn das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und nicht unsere Erfahrung. Viel von der Lehre, die wir heute in der Gemeinde haben, wenn es um Lehre geht, ist gebaut auf unseren Erfahrungen und unseren Fehlern. Wenn wir nicht Leute sehen, die geheilt werden, dann versuchen wir das zu erklären. Das Gleiche ist mit der Taufe im Heiligen Geist. Es gibt Gemeinden, die sagen, das ist für jeden. Dann gibt es Gemeinden, die sagen, das ist nur für ein paar Auserwählte. Und dann gibt es ein paar Kirchen, die sagen, dass es das heute gar nicht mehr gibt. Und das ist so unterschiedlich. Je nachdem, welche Kirche du dann fragst, werden dir eine andere Antwort geben. Also wenn wir unsere Theologie auf unsere Erfahrungen bauen, wird alles so verrückt. Denn alles kann nicht wahr sein. in der Kirche, wo sie nicht in Zungen sprechen, wie kann das zusammenpassen mit denjenigen, die trotzdem in Zungen sprechen? Oder was ist mit den Gemeinden, wo sie nicht wo alle in Zungen sprechen? Versteht ihr? Ich möchte etwas von mir erzählen, von meinen Erfahrungen, aber zuerst möchte ich darüber reden, was sagt das Wort? Wir fangen an mit dem Wort Gottes, nicht mit unseren Erlebnissen. Also, Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Also jeder, der dort Buße getan hat, sich hat taufen lassen. Also, es hieß, jeder. Also, es gibt viele Orte in der Bibel, wo die Rede davon ist, dass Leute in Zungen sprachen. Also, was lesen wir zum Beispiel über den Philippus? Diese Leute hatten Buße getan, waren in Wasser getauft, aber hatten noch nicht den Heiligen Geist. Meine Frage ist, woher wissen wir, dass sie nicht mit dem Heiligen Geist gefüllt waren? Die Apostel haben das erkannt. Sie kamen und legten die Hände auf diese Leute und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Wie haben die Apostel erkannt, dass sie die Geistestaufe noch nicht hatten? Und wie haben sie erkannt, dass sie sie hatten? Wie? Also, da war ein Typ, der hieß Simon der Zauberer, und der sah, dass der Heilige Geist durch das Handauflegen gegeben wurde. Wie hat Simon das gewusst? Wir haben nicht gelesen, dass diese Leute dann in Zungen sprachen, aber wir lesen, dass es ein Zeichen gab. Denn sie wussten, dass sie es noch nicht empfangen hatten, und nachher wussten sie, dass sie es empfangen hatten, und der Simon hat das beobachtet. Also dieser Typ hat geschrieben, dass das Zeichen der Taufe des Geistes ist, dass er unser Leben verändert und reinigt. Aber das ist nicht das Zeichen. Das kannst du auch durch Buße und Wassertaufe schon erreichen. Denn wenn der Heilige Geist anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann wird dein Leben gereinigt, verändert. Aber das konnte der Simon nicht in dem Moment sehen, wo sie die Geistestaufe empfingen. Also Simon, der Zauberer, sah etwas, was sichtbar war. Und dieses Zeichen war hier und jetzt. Es war nicht ein Zeichen, dass sich ein halbes Jahr später, nachdem sie gebetet hatten, etwas in den Leuten verändert hat. Nein, es war ein Zeichen, das passierte, dass man feststellen konnte, nachdem man für die Leute gebetet hatte. Und die Leute, die herumstanden, haben das auch gesehen, dass sie jetzt den Heiligen Geist empfangen haben. Also es gibt immer ein Zeichen für die Geistestaufe. Wenn du Petrus und Cornelius anschaust, da glaubte Petrus, dass die Nicht-Juden den Heiligen Geist nicht empfangen konnten, aber er wurde eines Besseren belehrt. Und du liest, dass sie plötzlich anfingen, in Zungen zu sprechen. Und weil sie in Zungen sprachen, wusste Petrus, dass sie jetzt den Heiligen Geist empfangen haben. Und wie viele haben da in Zungen gesprochen? Alle beim Cornelius. Und in Kapitel 19 der Apostelgeschichte, wo Paulus nach Ephesus kam, traf er jemand und fragte ihn, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und ihre Antwort war, nein, sie hatten nicht einmal vom Heiligen Geist gehört. Also wenn du jemand fragst, hast du den Heiligen Geist empfangen und es nicht ein Zeichen gibt, wie willst du wissen, ob sie das empfangen haben? Und Paulus legte die Hände auf die Leute und sie fingen alle an, in Sprachen zu sprechen. Also, Kapitel 8 siehst du ein Zeichen. Bei Cornelius, Kapitel 10, siehst du das? Also, das Zeichen Was immer dasselbe ist, ist das Zungenreden. Und wenn ich die Bibel lese, habe ich den Eindruck, dass das das Zeichen ist. Wenn ein Kind geboren wird, dann kriegt es eine Sprache. La 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 ba ba ba. Also, ein Kind kann sprechen. Normalerweise kriegen Babys immer eine Sprache, wenn sie geboren werden. Und wenn du vom Heiligen Geist geboren bist, kriegst du eine Sprache, in der du sprechen kannst. Das lese ich im Wort Gottes. Was ist mit meiner Erfahrung? Meine Erfahrung ist dasselbe wie mit der Heilung. Also, ich habe angefangen, und dafür zu beten und habe langsam immer mehr, was das Wort darüber sagt. Und ich habe immer mehr das erlebt. Also die ersten Jahre, die ich Christ war, habe ich niemanden gesehen, der im Geist getauft wurde. Dann habe ich gesehen, wie ein paar Leute im Geist getauft wurden. Und dann passierte immer mehr. Und ich habe ein paar hier gesehen und ein paar da, die im Geist getauft wurden. Aber wo ich mich durch das Wort Gottes verändern ließ und sah, dass es der Wille Gottes ist, dann kannst du entsprechend dem Wort Gottes beten und dann weißt du, dass du empfangen wirst, worum du betest. Und das habe ich dann mehr und mehr erlebt. Und ich kann fast sagen, dass ich im letzten Jahr niemanden gesehen habe, der nicht im Heiligen Geist getauft wurde, wo ich für ihn betete. Also wenn ich Zeit habe und mit jemand eins zu eins beten kann, dann haben sie immer die Taufe im Heiligen Geist empfangen und haben angefangen, in Zungen zu sprechen. Also ich hatte ein paar Leute, und ich war nicht sicher, ob sie wirklich das alles verstanden haben, was ich über die Errettung gesagt hatte. Und dann fragte ich die, komm, lass uns durch das Wort Gottes gehen und danach für sie beten. Also ich habe so viele Leute gesehen, bei denen das passiert ist. Also ich weiß jetzt, es ist der Wille Gottes. Und ich sehe viele Leute, die im Geist getauft wurden. Und das sollte normal für uns sein. Als ich letztes Mal in Kanada war, sind sicher 20 Leute im Geist getauft worden. Und eine von ihnen war eine Frau, die zu mir kam, und sie war sicher, sie ist im Heiligen Geist getauft, aber sie konnte nicht in Zungen sprechen. Sie hat erfahren, dass Gott sie aufgefüllt hat, der Heilige Geist sie erfüllt hat, und so habe ich sie mit in einen Raum genommen, wir haben ein bisschen geredet, dann bete ich für sie. Und dann habe ich gemerkt, der Heilige Geist ist in der Frau drin, aber sie redete nicht in Zungen. Aber ich wusste, aufgrund dessen, was das Wort sagt und was ich erlebt hatte, dass sie die Gabe hat in sich drin, aber sie hat es einfach noch nicht gemacht. Sie musste mit ihrer Tradition brechen und anfangen, in Zungen zu sprechen. Und dann sagte ich zu ihr, fang einfach an, laut in Zungen zu sprechen. Du musst deine religiöse Brille absetzen. Und sie hatte so viel Angst und Tradition in ihrem Leben, aufgrund ihrer Kirchengeschichte, musste sie das überwinden, sodass der Heilige Geist durch sie fließen kann. Und so redete ich mit ihr. Und sie fing an zu beten, laut zu beten und rief, Jesus! Zuerst fing sie an zu reden. Und du konntest klar sehen, dass es nicht der Heilige Geist war. Aber was ist dann passiert? Dann plötzlich brach diese Tradition und der Heilige Geist wurde so stark in ihr, dass die Tradition wegging und sie brach zusammen. Und irgendetwas verließ sie und sie wurde frei und dann hat sie wirklich in Zungen gesprochen. Und am nächsten Tag sagte sie, ich will mich taufen lassen. Wir waren da in dieser Schule und sie sagte, gestern habe ich Gott getroffen und heute will ich mich taufen lassen. Und aufgrund ihres Glaubens ließ sie sich taufen mit ihrem Mann. Also sie hatte noch nicht die Taufe des Heiligen Geistes erfahren. Und jetzt können wir da aufhören und eine Theologie draus machen, warum sie noch nicht in Zungen redet. Und manchmal konnte Jesus keinen Dämon austreiben. Nein, die Jünger konnten keinen Dämon austreiben. Aber Jesus konnte das machen. Und wir können immer wieder eine Theologie aus solchen Sachen machen. Warum passiert das nicht? Ja, es ist wegen dem, aber letzten Endes sind es unsere religiösen Ansichten und Brillen, die uns hindern. Also, wir müssen das wieder in die Kirche kriegen, in die Gemeinde. Also, jeder, der mit dem Heiligen Geist getauft wird, sollte die Zungenrede erfahren. Also, um diese Frage zu beantworten, gibt es immer ein Zeichen? Ja. Ist es das Zungenreden? Ja. Bist du sicher? Ja. Erfährst du das immer? Ja, immer mehr, fast immer. Und wenn ich das nicht erlebe, dann ist es nicht, weil Gott das nicht will, sondern wir sind in diesem Bereich noch nicht durchgebrochen. Und wenn du das nicht hast, dann werd nicht panisch, sondern geh durch das Wort Gottes und fang vielleicht im Fleisch an zu rufen, zu schreien zu Gott, um die Tradition niederzureißen, bis der Heilige Geist übernimmt und du in Zungen betest. Also, wir sollten als Kirche viel besser werden, Menschen zu Gott hinzubringen. Also wenn ich durch die Welt reise heute, treffe ich viele Leute, die Gott lieben, aber es ist wie als ob niemand sie bejüngert und ihnen zeigt, wie wir irgendwie durchbrechen können, wenn es um Errettung geht. Und das ist so wie Leute, die da sitzen und darauf warten, dass Gott zu ihnen kommt. Aber wir sind ausgerüstet. Die wir Jünger sind, sollten wieder Jünger machen. Das befiehlt uns die Bibel. Wir sollten sie taufen und sie anleiten, ihnen die Hände auflegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Das habe ich so in Kanada erlebt. Und ich fragte die Leute, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Und sie sagten, nein. Sprecht ihr in Zungen? Nein. Seid ihr im Wasser getauft? Nein. Und ich dachte, oh nein, hey, wir müssen die Leute da durchführen. Sie wollen das oft, aber da war keiner, der sie an die Hand nimmt und ihnen den Weg zeigt. Also nahm ich diesen einen Mann als Beispiel, betete für ihn, zack, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist, er begegnete Gott, wie er das noch nie erlebt hat. Jeder Zweifel war komplett weg. Er sprach in Zungen und war, hey, ich merke, das kommt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und er lief da herum und betete in Zungen und war total erneuert. Später gingen wir raus, haben irgendwo Wasser gefunden und er ließ sich im Wasser taufen. Und ich redete mit den Leuten dort und die Leute, die ihn zur Kirche brachten, die waren wirklich erstaunt und die haben ihn aber nicht weitergeführt. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen die Leute nicht nur in die Kirche holen, dass sie irgendwie an Jesus glauben, sondern sie müssen wirklich das volle Programm haben. Buße, Wassertaufe, Geistestaufe. Und unser Auftrag ist es, das zu machen. Jesus hat uns befohlen, Jünger zu machen und nicht Kirchenhocker. Und so mache ich das auch. Ich führe die Leute einfach durch das Wort Gottes und dann beten wir und die Leute werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Eine andere Person hat mir geschrieben, es war eine interessante Lehre. Ich hoffe, dass du nicht meinst, dass Katholiken und Reformierte, Evangelikale nicht gerettet sind. Es gibt auch andere Leute außer dir. Unser Vater ist gut und er liebt uns so sehr, er hat seinen Sohn für uns gesandt. Und jeder, der Jesus annimmt als seinen Herrn, wird gerettet werden. Die Errettung ist mehr. Das, was Gott tut und weniger das, was wir tun. Dazu möchte ich sagen, Amen. Die Errettung ist ein Geschenk, was wir im Glauben an Jesus erhalten. Aber um an Jesus zu glauben, müssen wir ihm auch gehorchen. Also, sie fragte, es gibt viele Jünger von Jesus, auch wenn sie anders über die Taufe denken als du. Also, es spielt eigentlich keine Rolle, was ich sage oder lehre. Denn du wirst eines Tages nicht vor mir stehen, sondern vor Gott. Du wirst auch nicht vor dem Papst stehen oder vor Luther, sondern vor Jesus Christus. Und was zählt, ist das, was er sagt. Es ist das, was er sagt, was zählt. Nicht, was wir denken und was wir sagen, sondern was Jesus in seinem Wort sagt. Und sie schreibt, jeder, der Jesus als Herrn annimmt, soll gerettet werden. Und das sagt Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott der Herr ist, dann wirst du gerettet. Jesus sagt aber auch andere Sachen. Jesus sagt zum Beispiel, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und Errettung hat mit Jesus zu tun, ihm zu glauben, aber ihm zu glauben und ihn als Herrn zu akzeptieren, bedeutet, ihm gehorsam zu sein. So, Matthäus 6, kommen die Leute und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes und welches getan? Und er sagt zu ihnen, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Ihr, die ihr Ungerechtigkeit tut. Also, du wirst nicht nur durch dein Bekenntnis gerettet, sondern du musst auch ein Leben vorweisen können, das dem entspricht, was du bekennst. Also du musst es durch dein Leben zeigen und nicht nur mit dem Munde bekennen. Also, die Frau schreibt, ich hoffe, du sagst, dass die Leute in der katholischen und in der evangelischen Kirche nicht gerettet sind. Ich sage nicht, dass sie nicht gerettet sind, denn ich weiß es nicht. Wie können wir 100% sicher sein, dass diese Leute gerettet sind? Können wir das 100% wissen? Können wir wissen, was in ihren Herzen ist? Weißt du, ob diese Leute wirklich Buße getan haben und der Heilige Geist in ihnen angefangen hat zu wirken und ihnen gezeigt hat, dass sie in Wasser getauft sein müssen und dass sie vom Heiligen Geist getauft sind? Der Heilige Geist arbeitet und arbeitet und arbeitet. Aber diese Leute, nein. Ich höre mehr auf meine Tradition, mehr als auf das, was ich in meinem Geist empfinde, was Gott von mir möchte. Also wir sind so schnell und lassen uns verführen. Judas zum Beispiel war ein Dieb. Und Jesus wusste das. Aber keiner der anderen Jünger wusste das. Sie sahen Judas als Gläubiger. Aber es war nicht die Wahrheit. Ich sage nicht, dass Leute nicht gerettet sind. Ich weiß nicht, was in ihrem Leben passiert. Und viele Leute als Baptist, Adventist, was auch immer, die Jesus lieben, ich kenne diese Leute, ich habe sie getroffen, aber ich will sie nicht richten. Und das solltest du auch nicht tun. Denn richten ist nicht nur, du gehst in die Hölle, sondern es ist, du kommst in den Himmel. Woher weißt du das? Woher weißt du, dass der oder die in den Himmel kommt? Du bist, also wichtig ist das, was Jesus sagt. Ja, vielleicht hat Gott gewisse Sachen diesen Leuten noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, was Gott in ihren Herzen wirkt. Vielleicht hat diese Lehre, die ich letztes Mal gab, zu dir direkt ist, damit du dadurch verändert wirst. Und letzten Endes auch die Leute, die dir am Herzen liegen. Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht genau, was passiert. Wir wissen einfach, was das Wort sagt. Also, das Problem heute sind unsere Traditionen, unsere Brillen, unsere geistlichen Brillen. Also, ich habe so verschiedene Brillen jetzt da. Eine habe ich da aus Kanada. Da habe ich die blaue, die neue mitgebracht. Also, wenn ich so in der lutherischen Kirche bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht denken, dass ich unbedingt so diese Geistestaufe brauche. Im Gegenteil, ich habe eher ein Problem damit. Wenn ich in der Baptistengemeinde bin, dann habe ich damit vielleicht auch ein Problem. Wenn ich in einer Pfingstgemeinde bin, ja, also in Zungen reden, das ist doch normal. Also, ihr versteht, ich versuche hier jetzt zu zeigen, wie die Leute mit ihren verschiedenen Hintergründen über Geistestaufe oder Wassertaufe denken, weil sie alle ihre gewisse Brille aufhaben. Und das passiert heute. Es gibt so viele verschiedene Boxen, Kirchen, Kisten. Und ich sage, dass für die Errettung Buße, Wassertaufe und Geistestaufe wichtig ist. Und alle, die in meiner Box sind mit der charismatischen Kirche, die glauben das alle. Aber wenn du in eine lutherische Kirche gehst, in Dänemark, und ich auf ihre Webseite gehe und eine Frage über Taufe stelle, werden alle sagen, dass Taufe wichtig ist. Verstehst du? Also unser Problem heute ist, dass es ein paar Leute in dieser Box gibt, die ein Problem haben mit der Geistestaufe. Ein paar Leute in der Baptistenbox haben ein Problem mit der Geistestaufe, aber nicht mit der Wassertaufe. Aber wenn ich zurück zur Apostelgeschichte gehe, bevor alles durch die katholische Kirche verändert wurde, ja, und viele andere Dinge sind dort passiert, wie du in den letzten Lektionen gesehen haben solltest. Also wenn ich zur Apostelgeschichte zurückgehe und guck, was die Apostel dort gemacht haben, die Jünger, also du wirst anfangen mit Buße, du wirst in Wasser getauft werden, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das steht in der Apostelgeschichte. Das ist ganz klar, das ist Pflichtprogramm. Wenn ich in der Apostelgeschichte gesagt hätte, nein, du brauchst nicht in Wasser getauft zu werden, dann würden alle sagen, was? Das wäre so verrückt, denn das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Oder wenn ich sagen würde in der Apostelgeschichte, dass Taufe mit dem Heiligen Geist nur für ein paar Leute wäre, dann würden auch alle sagen, was? Denn das siehst du nicht in der Apostelgeschichte. Was ich hier predige, war normal in der Apostelgeschichte und wird normal sein in der letzten Kirche, in der Zukunft. Wir hatten die katholische Kirche, die alles verändert hat. Wir haben die reformierte Kirche, die Reformation, Luther. Aber dann kamen die Baptisten, die Buße, dann kam der Heilige Geist. Aber das Problem heute ist, dass die Leute in ihren Kisten, Boxen, Kirchen sitzen und ihre Gläser, Brillen aufhaben. Und viele haben heute mit diesen drei Punkten, Buße, Wassertaufe und Taufe im Heiligen Geist, ein Problem. Aber wir müssen uns entscheiden, wollen wir auf Tradition oder auf das Wort Gottes bauen? Also zurück zu der Frage. Ich sage nicht, dass diese Leute nicht gerettet sind, aber du kannst auch nicht sagen, dass sie gerettet sind. Denn wir wissen nicht, was Gott in ihrem Herz tut. Gott will, dass diese Lehre in die ganze Welt hinausgeht, denn er ruft seine Leute. Und viele werden in der letzten Zeit verführt werden. Aber wir denken immer, Verführung ist das, was damals war. Aber je nachdem, in welcher Box du bist, denkst du immer, die anderen sind verführt. Wenn du hier bist, denkst du, die da sind verführt. Wenn du in der hier drüben bist, denkst du, die sind verführt. Also je nachdem, wo du herkommst, von welchem Hintergrund, wirst du denken, dass das Richtige ist. Ich kenne meinen traditionellen Hintergrund. Und ich habe es so, wie ich jetzt das hier lehre, auch nicht gehört früher. Also es geht darum, zurück zum Wort zu gehen und zu schauen, was da drin steht. Und du selber musst das auch machen. Und wir müssen uns entscheiden, worauf wir bauen wollen. Wollen wir unsere Theologie auf das bauen, was wir sehen, oder auf das, was wir erfahren, oder auf das Wort Gottes? Also, ich kenne viele, viele gute Leute, und vielleicht haben sie einfach keine Offenbarung über das, was ich jetzt hier lehre. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir dazu berufen sind, die Wahrheit zu predigen, und das versuche ich hier zu machen. Und ein paar Leute schreiben mir, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Einer schrieb, Torben, du hast das wirklich super gepredigt. Und dann geht es um Matthäus 22, wo Jesus uns befohlen hat, auf den Heiligen Geist die Taufe durchzuführen. Also, Buße ist auf den Vater, Taufe auf den Sohn und die Geistestaufe zum Heiligen Geist. Jesus hat uns befohlen, die Menschen zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nichts ist größer als die Wahrheit. Danke für diese Lektion. Sie hat mich freigesetzt von Tradition und von anderen Meinungen von Menschen. Jemand anders hat mir geschrieben, sei gesegnet, Torben. Das war eine sehr wertvolle Lektion. Ich möchte mich taufen lassen. Spielt es eine Rolle, wer mich tauft? Nein, spielt keine Rolle. Außerdem erinnere ich mich an den Text aus dem 1. Johannes 5, der darum geht, die Welt zu überwinden. Und das sind drei, die das Zeugnis geben: der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Es wird dir also sehr klar, dass Blut, Buße gegenüber Gott, durch das Blut Jesu, die Taufe in Wasser und die Geistestaufe. Also für den, der das gelesen hat, er sagt, diese Stelle spricht davon, eben das Blut, was Zeugnis gibt, das Wasser und der Heilige Geist. Also für ihn war das eine neue Offenbarung und für mich auch. Und jemand anders hat mir geschrieben, Apostelgeschichte 2, Vers 38, Jesus starb, er wurde begraben und er ist wieder auferstanden. Starb, Buße, begraben, wir sind mit Christus begraben und auferstanden, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also wir sehen, das sind so viele Bilder, wir sterben, wir werden mit Christus begraben und wir stehen wieder auf als eine neue Person in Christus, indem wir den Heiligen Geist empfangen. Und da gibt es viele solche Bilder über Gott und das Ganze passiert durch den Heiligen Geist, dass einem diese Dinge klar werden. Im Galaterbrief wird das von Menschen gebraucht, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind im Glauben und das ist Glaube an Jesus. Und darum geht es hier. Menschen haben mir gesagt, wir brauchen nicht im Wasser getauft zu werden, denn das ist eine Tat. Wir sind durch Glauben gerettet. Aber wenn du den Galaterbrief anguckst, dann siehst du, dass diese Dinge auch dort sind. Auch im Galaterbrief gibt es die Taufe. Kapitel 3, Vers 2. Das möchte ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören und den Glauben? Also Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch Glauben? Er benutzt den Heiligen Geist, als er darüber spricht, wo es um Errettung geht. Also, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also, in der Apostelgeschichte 19 seht ihr, wo Paulus die Leute fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen nein. Und er betete für sie. Und was passierte? Sie fingen an, in Zungen zu reden und zu prophezeien. Also, den Heiligen Geist zu empfangen, ist etwas, worüber er hier spricht. Also, jedes Mal in der ersten Gemeinde, wo Paulus an diese verschiedenen Gemeinden gesprochen hat, geschrieben hat, waren es Christen, die Buße taten, getauft wurden und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Später steht im Galaterbrief, Kapitel, weiß ich nicht, ihr seid alle Söhne Gottes, denn so viele von euch auf Jesus getauft worden sind, haben Christus angezogen. Also er spricht zu der Gemeinde in Galatien. Und er sagt, wir sind alle Kinder Gottes, wenn wir den Heiligen Geist haben, durch den Glauben. Als du getauft wurdest, was sagt die Bibel? Als ihr getauft wurdet, habt ihr Christus angezogen. Aber das haben wir so völlig falsch verstanden in der Gemeinde heute. Und da leben ganz viele Menschen heute nicht drin. Und viele sind verführt aufgrund unserer Tradition. Deswegen müssen wir aus diesen Traditionen ausbrechen. Jemand anders hat mir geschrieben, hey, ich liebe das, was du da predigst, das möchte ich mit meiner Kirche teilen. Darf ich das? Natürlich darfst du das. Das ist für jeden. Aber wenn du das teilen willst, dann wisse, dass du das darfst. Es ist sogar nötig. Wenn ihr da noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr mir das schreiben. Ich werde es versuchen zu beantworten. Und ich möchte dann ganz praktisch werden. So praktisch wie möglich. Jetzt tue ich das hier weg und tue etwas auf diesen Tisch und dann werde ich versuchen, euch zu erklären, wie ich das Evangelium erkläre. Später möchte ich dann über Lukas 10 sprechen, wo Jesus sagt, gehe und suche einen Menschen des Friedens. Und ich finde, eine gute Art, das Evangelium zu erklären, ist über einem Kaffeetisch. mit den Dingen, die auf dem Tisch stehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, denn wenn wir wirklich wollen, dass Menschen gerettet werden, dann müssen wir ihnen wirklich zeigen können, worum es wirklich geht. Also was ich oft mache, wenn ich Leute auf der Straße treffe, die offen sind, dann sage ich, komm, lass uns in ein Café gehen und ich erkläre euch das Evangelium. Und dann mache ich das so, wie ich das euch gleich hier zeigen werde. Und danach sagen sie, wow, und dann tun sie Buße, dann lassen sie sich in Wasser taufen und empfangen den Heiligen Geist. Und das funktioniert, denn das Wort Gottes ist die Wahrheit. Also, jetzt werde ich den Tisch hier bereit machen. Also, jetzt sitze ich hier und werde euch zeigen, wie ich das Evangelium predige oder erkläre. Also, ich gebe euch da ein paar Ideen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Leuten helfen, in die Fülle Gottes hineinzukommen. Oft lassen die Leute die Dinge einfach passieren, wie sie denken, dass Gott das halt irgendwann machen wird. Aber es sollte nicht so sein. Wir sollten hinausgehen und Leute taufen, Leute zur Buße führen und ihnen helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Aber sehr oft lassen wir die Dinge einfach irgendwie passieren und lassen das Ganze Gott machen. Aber Gott hat uns etwas befohlen. Also, wenn ich das Evangelium erkläre, dann mache ich das so. Das ist hier ein Beispiel. Also stell dir vor, wir spielen Schach oder irgendein anderes Spiel. Dann mache ich einen Zug und dann bist du dran, dann machst du einen Zug. Dann ist wieder ich dran, dann bist du wieder dran, dann bin ich wieder dran. Also ich mache das. Also wenn ich jetzt das mache und ich weiß genau, was ich als nächstes machen will, ich will den da hinten bewegen, darf ich zwei Züge gleichzeitig machen? Nein. Aber wenn ich wirklich, wirklich den auch noch bewegen will, darf ich das? Nein. Denn in so einem Spiel wie Schach musst du warten, bis du dran bist. Also, ich darf nicht zwei nacheinander bewegen, darf erst den nächsten bewegen, wenn du deinen anderen bewegt hast. Aber das geht nicht nur in einem Spiel so, auch im echten Leben. Das ist wirklich im Leben auch so. Wir haben gesündigt. Gott hat seinen Sohn geschickt, um für unsere Sünde zu sterben. Gott hat alles getan und jetzt liegt es an dir, an uns. Er hat alles getan und jetzt sind wir dran und er wartet auf dich, dass du dich bewegst. Aber das Problem ist, dass die Menschen auf Gott warten. Ich habe so viele Leute getroffen, die gesagt haben, wenn Gott real ist, dann soll er zu mir kommen. Und ich sage den Leuten dann immer, Gott ist real, aber er hat schon alles getan. Und jetzt bist du dran, darauf zu antworten. Du hast gesündigt, Gott hat seinen Sohn gesandt und er befiehlt dir und auf der ganzen Welt, zu Buße zu tun. Und wenn du Buße tust, dann rettet er dich. Denn er wartet auf dich. Er will, dass du dich bewegst. Mach etwas, sodass ich dir vergeben kann. Wenn du dich taufen lässt, macht er dich frei von Sünde. Wenn du deine Hände auf dich legen lässt, kriegst du den Heiligen Geist. Also, wir müssen es tun. Aber wir in der Kirche warten auf Gott. Und viele Nichtchristen sind auch so. Also wenn ich den Leuten das Evangelium erkläre, auf der Straße oder an einem Tisch wie dem hier, Eben, wie ich schon sagte, ich lade sie dann ein, wenn ich Leute auf der Straße treffe, gehe irgendwo in das Café, zu McDonald's, irgendwo, wo ich ihnen das hier erklären kann. Und dann mache ich das so wie hier. Und ich fange immer so an, so wie Schachspielen. Denn ich will, dass sie wissen, dass es wirklich von ihnen abhängt. Und dann sage ich, jetzt möchte ich dir zeigen, was du tun musst, sodass Gott dir vergeben kann. Also, stell dir vor, das ist Gott. Gott hat den Mensch geschaffen, um mit ihm zu leben. Also Gott und Adam waren zusammen. Das liest du am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose. Da war keine Sünde in der Welt, keine Krankheit, keine Depression. Und Adam und Eva gingen mit Gott. Sie sprachen mit Gott, sie kannten ihn. Aber Gott hat so verschiedene Bäume gemacht und da war der Baum des Lebens. Und wenn du davon isst, wirst du für immer leben und nicht sterben. Aber auch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Warum hat Gott so einen Baum gemacht, von dem man nicht essen darf? Er hat ja gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von dem. Weil Gott wollte real sein. Meine Frau liebt mich und ich glaube, dass sie das tut, weil sie das in ihrem eigenen Willen entschieden hat, mich zu lieben. Es ist nicht so, dass sie dafür bezahlt wird. Aber sie hat sich dafür entschieden. Und so gibt Gott uns auch die Wahl, ihn zu lieben. Aber die Menschen machen das, was Gott nicht will. Sie essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und das gibt eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Und das hat den Menschen verändert. Und in Kapitel 3 sagt Gott, dass der Mensch nicht vom Baum des Lebens essen soll, damit er für immer lebt. Dann wird er nämlich für immer Probleme mit Sünden haben. Und weil er das nicht wollte, hat er sie aus dem Paradies rausgeschmissen, um sie von diesem Baum fernzuhalten. Und deswegen haben die Leute keine Gemeinschaft mehr mit Gott gehabt. Und die Leute hatten Kinder und sie haben sich vermehrt und jetzt leben wir in der Welt, wo die Menschen in Sünde leben, weit weg von Gott. Sie haben keine Gemeinschaft mit Gott. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo da Sünde ist und Krankheit und Diebstahl und Depression und Krieg. Und diese Welt heute ist so anders als die Welt, die Gott geschaffen hat ursprünglich. Ich habe schon viele Leute getroffen und dann sagen mir die Leute, ich kann nicht an Gott glauben wegen all dem Schlechten in der Welt. All das Schlechte in der Welt ist der Beweis, dass die Bibel wahr ist. Denn wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir sind nicht geschaffen, um zu sterben. Aber der Tod kam durch die Sünde hinein. Und wenn du sündigst, dann wirst du sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber du willst ja nicht sterben. Denn etwas in uns sagt uns, wir sind nicht dazu gemacht zu sterben. In dieser Welt leben wir. Das Problem ist Sünde. Aber wir sehen das nicht als ein Problem. Denn wir vergleichen uns miteinander. Wenn du hier stehst, in einer gefallenen Welt, und du vergleichst dich mit der Person und mit der Person und der Person, dann denkst du, ja, ich bin doch okay, die anderen sind ja auch so. Du wirst dich nicht als eine schlechte Person sehen, als einen Sünder. Und du siehst Sünde nicht, wie sie wirklich ist, denn du vergleichst dich mit einer gefallenen Welt. Aber wenn du dich mit Gott vergleichst, dann wirst du sehen, wie sehr du dich von Gott entfernt hast. Und Sünde ist viel mehr, als das, was wir denken, was es ist. Die Bibel sagt, dass jeder Lügner in die Hölle kommt. Ja, also komm jetzt, Lüge ist nicht so schlimm, und dann machen wir so unsere eigene Skala. Aber was wir verstehen müssen, ist nicht, was wir tun, sondern wem wir es antun. Wenn ich meiner Tochter eine Lüge erzähle, dann kann sie mir nichts tun. Aber wenn ich meiner Frau Lügen erzähle, was passiert dann? Oder wenn du deinem Boss etwas vorlügst, dann kannst du deinen Job verlieren oder du wirst geschieden. Also, je nachdem, wem du anlügst, hat es verschiedene Konsequenzen. Aber wenn du in einem Gericht bist und du lügst einen Richter an, dann kannst du ins Gefängnis kommen. Also du kannst wegen einer Lüge ins Gefängnis kommen. Und wenn du jetzt gegenüber Gott lügst, dann kannst du in die Hölle kommen. Bei meiner Tochter passiert nichts, bei meiner Frau vielleicht schon, bei meinem Chef auch, beim Richter erst recht. Je mehr Autorität diese Person hat, desto schlimmer ist die Strafe. Aber was wir verstehen müssen, wenn wir sündigen, dann tun wir es in erster Linie nicht gegenüber Menschen, sondern gegenüber Gott, der dich geschaffen hat. Und Gott, seine Autorität ist so viel größer. Und weil er so viel größer ist, ist seine Bestrafung so viel größer, denn er ist heilig. Jesus hat gesagt, du sollst nicht töten. Und ja, ich töte doch nicht. Aber Jesus ist tiefer gegangen. Er sagt, wenn du in deinem Herzen Hass hast gegenüber jemandem, dann bist du schon ein Mörder. Und die Bibel sagt, wenn du das tust, dann gehst du zur Hölle. Du sollst nicht mit Lust auf eine Frau schauen. Denn wenn du das in deinem Herzen tust, dann hast du schon die Ehe gebrochen mit dieser Frau. Als wenn du es wirklich physisch getan hättest. Hast du dir Pornos angeguckt? Dann hast du das gemacht. Das machen die Leute. Denn wir leben in dieser gefallenen Welt. Aber es ist immer noch Sünde und Gott sieht das. Und er sieht es genau so, als wenn du es wirklich tust und nicht nur dir anschaust. Versuche dir vorzustellen, Gott wird dich richten aus seinem Standard. Also stell dir vor, dass ich dir gesagt habe, stell dir vor, du hast einen Chip in deinem Kopf, als du geboren wurdest, und der hat alles aufgenommen, was du gemacht hast. Und ich habe diese Videoclips. Und ich habe ein Video zusammengeschnitten mit all den schlechten Dingen, die du getan hast. Dann wird der Richter, der das sieht, nicht das Gute anschauen, sondern das Schlechte, das Verbrechen in deinem Leben. Was wird passieren? Stell dir vor, ich hätte diesen Chip und ich würde damit einen Film machen. Mit allen schlechten Gedanken, Taten, all deiner Sünde, die du getan hast, unreinen Gedanken, wo du die Tür geschlossen hast, das Licht ausgemacht hast und gedacht hast, das sieht keiner. Gott sieht alles. Also, wenn ich das aufs Internet stellen würde, diesen Clip, auf dein Facebook, sodass jeder, der dich kennt, es sehen könnte. Du würdest dich so schämen. Du würdest nie wieder irgendwo hingehen. Ich weiß nicht, was du tun würdest. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde, wenn das jemand mit mir machen würde. Wir werden so voller Scham sein. Auch wenn wir wüssten, dass alle anderen das auch gemacht haben. Also wir, wenn die Menschen wirklich wüssten, was in uns drin ist, dann wären wir sehr, sehr beschämt. Aber eines Tages wirst du vor einem heiligen Gott stehen der solche Dinge, wie du und ich gemacht haben, nie getan hat. Und da, an dem Tag, da wirst du nicht sagen, es ist meine Schuld. Du wirst auf dein Gesicht fallen wie tot. Du weißt, du bist schuldig. Schuldig, schuldig. Und Gott kann jede Person in die Hölle schmeißen und immer noch ein guter Gott sein. Denn das Problem ist nicht Gott. Die Leute sagen, wie kann ein guter Gott so etwas machen? Nein, Gott ist nicht das Problem, es ist der Mensch. Wir haben gesündigt. Wir sind so weit weg von seinem Standard, dass wir es gar nicht mehr merken, weil wir vergleichen uns mit anderen. Aber Gott ist ein guter Gott. Und er nimmt Menschen, die gesündigt haben, und wirft sie in die Hölle. Und gesündigt haben wir alle. Und wenn du das leugnest, dann machst du Gott zu einem Lügner. Also das ist das Problem heute. Die Sünde kam in die Welt. Und wenn Gott wollte, könnte er alle Menschen in die Hölle werfen und immer noch ein gerechter Gott sein. Das könnte er tun. Und immer noch ein guter Gott sein. Denn das Problem ist, du hast gesündigt. Aber Gott liebt uns. Und er will das eigentlich nicht. Deswegen sandte er Jesus. Jesus wurde von Gott gezeugt. Er ist Gott. Er lebte ein Leben, ohne jemals zu sündigen. Er hat nicht gestohlen, er hat nicht geklaut, gelogen, Ehe gebrochen. Er ist mit Gott gegangen, so wie Adam am Anfang, und lebte ein heiliges, gerechtes Leben. Als er 30 Jahre alt war, wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, und ab dem Tag ging er herum und erzählte vom Königreich Gottes, heilte die Kranken. Denn Gott war mit ihm. Und er lief dann also herum und tat Wunder. Er starb am Kreuz, aber weil er nie gelogen hat oder gestohlen hat oder irgendetwas anderes Sündiges, ist er wieder auferstanden. Und dann kam er zu seinen Jüngern, sprach zu ihnen über das Himmelreich, fuhr auf in den Himmel und sandte den Heiligen Geist. Das ist, was Jesus getan hat. Und jetzt müssen wir an ihn glauben und tun, was die Bibel sagt, Buße tun, sich im Wasser taufen lassen. Also was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der seine Sünde anerkennt, der Buße tut. Und wenn du das tust, dann gibt Gott dir ein neues Herz. Das neue Leben von Gott wird in dich hineinkommen, aber du musst dein altes Leben Gott übergeben, das heißt begraben, indem du dich taufen lässt. Das ist so wichtig. Es gibt so viele Leute, die gestorben sind. Und wenn Leute bei einer Katastrophe ums Leben kommen, dann müssen die ziemlich schnell begraben werden, weil der Körper fängt an zu stinken. Also, wenn das Leben in dir, das neue Leben, hat keine Chance, wenn der alte Leib nicht begraben wird. Und dann, wenn du dich taufen lässt und mit Christus gestorben bist, dann empfängst du den Heiligen Geist. Siehst du? Ist der gleiche Heilige Geist, der in Jesus ist. Du kriegst nicht einen kleinen Heiligen Geist und er hat den großen Heiligen Geist. Nein. Und jetzt läufst du hier auf der Erde anstelle von Jesus. Frei von Sünde, getauft mit dem Heiligen Geist und gehst herum und predigst das Evangelium und heilst die Kranken, genauso wie Jesus. Und wenn die Menschen dein Wort glauben, was du über Jesus sagst, tun sie Buße, lassen sich taufen und empfangen den Heiligen Geist. Und dann fangen sie auch an, so wie du und Jesus auf der Erde herumzugehen. Und das musst du auch tun, um gerettet zu werden. Du musst musst Buße tun, dich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Und wenn du in Christus bleibst, die Bibel sagt, im letzten Kapitel der Bibel, dann wirst du eines Tages von dem Baum des Lebens essen. Und darum geht's, um den Baum des Lebens. Die Sünde kam in die Welt, so wurden Adam und Eva aus dem Paradies geworfen, sodass sie nicht vom Baum des Lebens essen konnten. Und die Sünde war das Problem. Gott hat einen neuen Himmel und eine neue Erde versucht zu kreieren, mit der Flut bei Noah. Aber das Problem war, die Sünde war in ihnen drin. Also, heute versucht Gott nicht eine neue Welt zu machen, sondern einen neuen Menschen. Und daraus wird er später eine neue Erde machen. Und wenn du in Christus bist und herumläufst und er in deinem Leben wirkt, wo die Sünde dich nicht mehr beeinflusst, weil du dir selbst gestorben bist, und dann werden wir später Jesus immer ähnlicher und letzten Endes werden wir vom Baum des Lebens essen dürfen und für immer leben. Also, glaube ich an einmal gerettet, immer gerettet? Ja, aber wir sind erst dann ganz gerettet, wenn wir dort vor diesem Baum des Lebens stehen und davon essen. Du kannst davon im letzten Kapitel der Bibel lesen. Wer ist der Baum des Lebens? Das ist Jesus. Jesus ist der Baum des Lebens. Und wir können davon essen. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir die Garantie unserer Errettung. Und wenn wir in ihm bleiben durch den Heiligen Geist, werden wir eines Tages vor ihm stehen. So erkläre ich das Evangelium. Irgendwie so. Und wenn ich das erklärt habe, dann sage ich den Leuten, du musst Buße tun. Dann nehme ich ihre Hand und ich bete für sie. Und wenn sie dann auch beten, dann kommt der Heilige Geist und berührt sie. Und dann bete ich nochmal für die Taufe im Heiligen Geist und sie werden mit dem Heiligen Geist getauft und fangen an, in Zungen zu reden. Und dann taufe ich sie im Wasser und kickstarte sie. Das habe ich vielmal schon getan. Und ich glaube, wir müssen das Evangelium mitteilen, damit die Menschen verstehen, was sie tun sollen, müssen. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Es geht nicht in 5 Minuten auf der Straße. Aber erklär ihnen das Evangelium und bete für sie. Nimm sie raus, tauf sie im Wasser, bete für die Taufe im Heiligen Geist und dann fang an, sie zu bejüngern. Das hat Jesus uns befohlen. Geh raus, tauf die Leute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie halten alles, was Jesus uns befohlen hat. Denn er ist mit uns bis ans Ende der Welt und eines Tages werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir ihn sehen. Das ist, wie ich das Evangelium predige. Bist du noch nicht gerettet? Hast du den Heiligen Geist schon empfangen? Wenn das nicht so ist, dann such dir jemand, der dir dabei hilft, der dich tauft, der dir hilft, den Heiligen Geist zu empfangen. Also, das war was für heute. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Nächstes Mal rede ich über Buße, Wassertaufe und Taufe im Heiligen Geist. Und dann geht es um Lukas Kapitel 10. Da freue ich mich schon drauf. Denn all das, was ich jetzt sage, geht dem voraus. Also, Gott segne dich mit dieser Lektion. Ich hoffe, dass es ein Segen für dich ist, sein wird. Guck es dir immer wieder an. Setz dich hin, wie du das Evangelium erklären willst. Also wenn du vor jemanden stehst, denn, dass du es ihm erklären kannst. Gott segne dich.